Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörser, Kittel, Beipackzettel. Mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Ich bin Ihr Host Konstantin Prinz und in unserer heutigen Folge erwarten Sie Katharina Michelis und Heinz Kragt, die sich über die bahnbrechende Digitalisierung im Gesundheitswesen durch ein innovatives Laborprogramm austauschen. Lassen Sie sich von Ihren Erkenntnissen inspirieren.
Katharina, herzlich willkommen in Hillscheid.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast mit dem sehr interessanten Thema. Und ich bin Katharina Michelis, ich bin PTA und Apothekerin. Ja, und mittlerweile bin ich seit über 6 Jahren bei der Pharma4U als Apothekerin im Bereich des Laborprogramms Lab Expert tätig, war aber auch immer noch nebenbei in der Apotheke mit einigen Stunden.
Ja, da hast du einen sehr breiten und sehr tiefen Einstieg und ich finde die Kombination sehr charmant, wie gesagt. Normalerweise gehen Pharmazeuten ja, wenn sie aus der Apotheke rausgehen, entweder in die Industrie oder in die Forschung und Entwicklung. Wie wir alle wissen, umfasst die Digitalisierung in der Apotheke ja wirklich ein sehr breites Feld. Also man könnte ja da wahrscheinlich jetzt Stunden und Tage drüber philosophieren. Aber dieses Motto Digitalisierung in der Apotheke, wie würdest du das interpretieren?
Ja. Also im Prinzip meint die Digitalisierung in der Apotheke die gleichen Inhalte auch wie in anderen Bereichen. Und zwar sollen Prozesse und Technologien dazu beitragen, dass Arbeitsabläufe optimiert, also verbessert werden. Und im Bereich der Apotheke soll mit der Digitalisierung die Patientenversorgung letzten Endes verbessert werden.
Welche Vorteile bringt denn ein digitales Labor? Weil darum wollen wir uns ja heute auch intensiver unterhalten. Also wenn ein Labor, heißt für mich auch gleichzeitig die Rezeptur. Also wenn dieser Bereich digitalisiert wird, welche Vorteile bringt das eigentlich für die Apotheke?
Ja, genau. Digitales Labor und die Vorteile. Das wäre auf jeden Fall die Effizienzsteigerung. Das heißt, Arbeitsabläufe benötigen weniger Recherchearbeit und weniger Eingabezeit. Und das kann natürlich meine Ressourcen schonen, was sehr wichtig ist in einer Zeit, in der wir doch auch von Personalmangel geprägt sind, dann habe ich einen Vorteil, dass ich Dokumente schneller finde einfach, zum Beispiel durch so etwas wie Schlagwortsuche. Ist natürlich wesentlich effizienter, als wenn ich hier jetzt erstmal Ordner rauskramen muss und darin rumblätter. Ich habe auch keine Zettelwirtschaft mehr, was auch manchmal so ein bisschen Thema ist. Na, ein weiterer Vorteil wäre, dass also in unserem Fall jetzt auch wir eine zentrale Ablage und einen zentralen Zugang haben zum Programm. Das heißt, ich habe Zugriff auf meine Inhalte von allen internetfähigen Endgeräten. Das heißt grundsätzlich auch, dass die Möglichkeit besteht, von zu Hause zu arbeiten, zumindest um einige Bereiche, zum Beispiel so eine Recherchearbeit oder sowas schon mal zu tätigen. Also in meiner Apotheke, in der ich vorher war, habe ich das öfter mal gemacht, dass ich zum Beispiel die Archivierung zu Hause übernommen habe oder das Aufräumen der Archivierung. Oder auch mal eine Plausi vorbereitet und eine Herstellanweisung und dann die Durchführung selbst in der Apotheke gemacht habe. Ich kann mir von überall alles aufrufen.
Ich denke mal, gerade auch in der Zeit, wo nicht alle PTAs von morgens bis abends in der Apotheke da sind, sondern wo der Personalwechsel ja doch sehr häufig stattfindet, vormittags, nachmittags, ist es umso wichtiger, dass man eine zentrale Ablage hat. Und wie du eben sagtest, so die Zettelwirtschaft, ich sehe immer noch so die Post-its irgendwo kleben an Bildschirmen, an irgendwelchen Regalen. Was heute immer noch vorkommt, keine Frage. Aber ich glaube, das sollte dann unter der Begrifflichkeit Digitalisierung in der Apotheke dann nicht mehr vorkommen. Und auch nur noch vielleicht mit einem kleinen Lachsmiley drauf.
Ist ja, oder vollkommen richtig. Also es ist, das habe ich tatsächlich auch noch als Punkt jetzt im Kopf. Und zwar die erleichterte Zusammenarbeit. Gerade, also du hast es im Prinzip gesagt, wir haben unterschiedliche Orte, von denen wir zugreifen können, aber wir haben eben auch unterschiedliche Arbeitszeiten. Gerade im Teilzeitmodell, da arbeiten manche Montag bis Mittwoch, die anderen Donnerstag und Freitag zum Beispiel. Und auch da ist es natürlich einfacher möglich, etwas zu übergeben, als wenn ich hier irgendwie nochmal Zettel suchen muss.
Ja. Katharina, unsere Erfahrung zeigt, dass viele Apotheken eigentlich bereits gut organisiert sind. Das heißt, sie haben eine digitale Struktur im Labor- bzw. Rezepturbereich aufgebaut. Andere wiederum haben sich erst kürzlich eine Laborsoftware zugelegt. Worauf sollte das Apothekenteam aus deiner Sicht her achten, wenn eine neue Software implementiert wird?
Ja, Also grundsätzlich ist es schon immer so, dass wenn etwas neu ist, auch erstmal ein bisschen Aufwand entsteht. Das ist normal. Man kann es aber tatsächlich auch als Chance sehen, um zum Beispiel eingefahrene Strukturen so ein bisschen aufzureißen und auch einen Neubeginn zu starten. Und es empfiehlt sich tatsächlich auch, dass eine Person oder zwei, also immer auch an Vertretung denken und Krankheit, Urlaub, dass ein oder zwei Leute den Hut aufhaben und sich auch initial um diese Einführung kümmern. Also nicht alle zusammen, sondern ein bis zwei. Und man soll sich ganz am Anfang jetzt in dem Falllaborprogramm auch überlegen, wie man die Speicherung der digitalen Dokumente organisiert und verwaltet. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, wo speichere ich meine Protokolle hin, dass ich und auch alle anderen jederzeit das Protokoll wiederfinden. Weil kommt ja doch ab und zu mal vor, dass so ein Pharmazierat oder eine Pharmazierätin in die Apotheke kommt und Einsicht haben möchte. Und dann sollte ich im besten Fall schon wissen, wohin ich klicken muss, um das hervorzuholen. Genau. Und gerade am Anfang, man kann sich Unterstützung holen auch, zum Beispiel durch Handbücher, durch Webseminare und deren Aufzeichnungen. Es gibt Videotutorials, es gibt auch unseren Kundensupport und ab und zu finden auch Workshops statt. Genau, zum Beispiel der letzte Workshop war von WEPA und CELO, Rezeptursymposium im Mai in Köln. Sowas findet auch wieder statt und zwar im September in Berlin. Sowas ist auch immer eine gute Chance, um ein Programm kennenzulernen. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist, dass wenn die Einarbeitung oder die Einführung einmal stattgefunden hat, dass auch so Schulungen oder Refresher fürs Team und neue Mitarbeitende regelmäßig abgehalten werden. Es kommen zum Beispiel immer mal neue Funktionen dazu. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn die Leute Bescheid wissen, wie man mit denen richtig umgeht.
Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, den du da gerade gibst, mit dieses immer wieder mal auffrischen.
Ja.
Personalfluktuation ist das eine Thema. Im Laborprogramm, über das wir hier die ganze Zeit hier mehr oder weniger reden, wird ja auch sehr oft wirklich, ich sage mal, ohne jetzt großartig anzukündigen, werden Neuerungen hineingegeben, also Updates gefahren. So, zwar werden die auch gut beschrieben, aber ich glaube, so im täglichen Doing fällt das ja gar nicht auf. Also ist es, glaube ich, auch wichtig, dass, du hattest eben auch den Vorschlag gemacht, dass eine Person oder zwei sich für das Programm verantwortlich fühlen sollten, dass die wirklich mal reinschauen und das, gibt es da was Neues? Und wenn ja, das auch innerhalb des Apothekenteams auch kommunizieren.
Richtig, sonst ist man sehr überrascht, genau.
Ja, genau, sonst ist man sehr überrascht, dass es doch funktioniert, was man vielleicht vorher vermisst hat. Eine andere Frage, es gibt ja Apothekerinnen und Apothekerinnen, die noch nach wie vor analog in diesem Bereich arbeiten, die vielleicht noch so am Schwanken sind, Mensch, soll ich nicht? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du aus deiner Erfahrung, aus deinen vielen Gesprächen mit Apothekenleitern geben kannst, worauf ja bei der Suche geachtet werden soll?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass man es einfach ausprobieren soll. Also auch die verschiedenen Programme, die zur Verfügung stehen. Alle Programme im Markt sind gut und haben ihre Vorteile. Und letzten Endes kommt es darauf an, wie man persönlich damit zurechtkommt. Also ich persönlich entscheide ein Programm oder entscheide mich recht schnell für oder gegen ein Programm, einfach von der Nutzerfreundlichkeit her.
Okay.
Und wenn ich innerhalb von ein paar Minuten nicht damit klarkomme, dann sage ich danke, nächstes. Und das würde ich einfach auch empfehlen, dass man sich mal so eine kostenlose Probeversion holt, das austestet und schaut, passt das für mich oder passt es auch nicht.
Ja, Probeversion ist, glaube ich, immer sehr gut. Da kann man das auch mal in einer ruhigen Minute selbst machen. Man kann auch mal seine Leute aus dem Team vielleicht dazu holen.
Mhm, richtig.
Ergänzt, du hattest eben schon mal das Rezeptursymposium angesprochen, wo ein Workshop angeboten wird. Auch jetzt auf der Expo-Farm dieses Jahr in München wird man ja auch die Möglichkeit haben, an den Ständen der bekannten Firmen letztendlich die Programme, die es dort gibt, mal auszuprobieren oder zumindest mal zu fragen, sich erläutern zu lassen, erklären zu lassen. Und ich denke mal auch, neben Bauchgefühl, so dieser Impuls, ja, das ist gut für mich, da fühle ich mich direkt so wohl, oder um Gottes Willen, das ist sehr abstrakt oder sehr, sehr, ich sag mal, komplex. Ja, ich denke mal, das wird vieles in die eine oder andere Richtung beeinflussen von der Entscheidung her. Es gibt eine andere Sache, und zwar WEPA und Pharma4U arbeiten ja wirklich betreffend des Laborprogramms LabExpert sehr, sehr lange zusammen, kann man schon sagen.
Ja.
Und was mir so aufgefallen ist, in den vielen Projektgesprächen, die wir geführt haben, tauchte immer der Begriff der agilen Softwareentwicklung auf. Verrate uns doch mal bitte, was ihr darunter versteht, beziehungsweise gibt es auch daraus Vorteile für den Anwender?
Ja, genau. Also die agile Softwareentwicklung ist eine Möglichkeit, Software zu entwickeln. So, was heißt das jetzt genau? Das Agile heißt, dass Software in kurzen und sich wiederholenden Zyklen entwickelt wird. Mhm. Und in diesen Zyklen finden kontinuierlich Anpassungen und Verbesserungen statt. Und der Fokus ist hierbei, dass das Produkt flexibel bleibt. Das heißt, man kann auch, wenn sich zum Beispiel politische Gegebenheiten ändern, die die Anforderungen betreffen, man ist auch fähig, dass man eben auf sich spontan ändernde Anforderungen und Bedürfnisse auch von Nutzerinnen eingehen kann und diese in die Entwicklung mit einbaut und berücksichtigt. Und ich möchte so ein bisschen das Gegenteil auch noch mal kurz vorstellen. Mhm. Das wäre, wenn etwas jetzt nicht agil läuft, sondern eher klassisch. Da wäre ein Beispiel das Wasserfallmodell. Hierbei ist es so, dass das Projekt im Prinzip mit allen Projektphasen komplett fix geplant ist. Und jede Projektphase baut auf die vorherige auf. Und hier ist es eher schwierig, dass man so spontan einfliegende Anforderungen nochmal mit einbaut oder es ist mit sehr großem Aufwand oder Kosten auch verbunden. So, das ist eigentlich so der Unterschied, dass man eben in Abschnitten, in abgeteilten Einheiten entwickelt, die Einheit fertig macht und dann weitermacht. Erst wenn alle zufrieden sind.
Das heißt, wir haben, um mal bei deinem Wort zu bleiben, Wasserfallmethode und die agile Methode. Hast du da mal einen anderen Vergleich, wie man das vielleicht ein bisschen prägnanter den Zuhörerinnen und Zuhörern mal etwas erklären kann?
Ja, ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht so aus dem Bereich sind, ist das immer ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Deswegen ist, glaube ich, so ein Beispiel gar nicht schlecht. Ich würde da mal so das Beispiel nehmen, wenn ich eine Wohnung renovieren möchte. Also ich habe eine alte Wohnung, da muss saniert werden, renoviert werden. Und jetzt könnte ich hier klassisch vorgehen. Also klassisch wäre, dass ich einen detaillierten Plan mache für mein komplettes Projekt. Das heißt, ich plane die gesamte Wohnung von Anfang bis Ende mit allen Zimmern, mit allen Änderungen. Mhm. Alles wird berücksichtigt und es gibt danach einen fertigen Plan. Und es wird auch ein Fixpreis festgelegt, zum Beispiel, also was es kosten soll oder wird. Und dann wird ausgeführt anhand dieses Planes. Hier wird auch nicht abgewichen, sondern es wird so gemacht, wie es im Plan steht, weil den hat man ja mit großem Aufwand auch erstmal gemacht. Und am Ende findet eine Endabnahme dieser Wohnungsrenovierung statt. Genau, und dann ist man fertig. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich während der Renovierung Ansprüche oder Wünsche von den Leuten, die dann drin wohnen, ergeben, die nicht mehr zum Plan passen. Und jetzt könnte man das Ganze mal agil betrachten. Also wenn ich die Wohnung jetzt agil renovieren würde, würde ich die Wohnung erstmal aufteilen in mehrere Abschnitte. Das können jetzt zum Beispiel nach Räumen sein. Das heißt, ich nehme die Küche, das Bad, die Zimmer. Ich habe eine Budgetfestlegung pro Raum. Der kann auch bei Bedarf nochmal angepasst werden, also das Budget. Ich habe eine enge Zusammenarbeit mit den Handwerkern und Handwerkerinnen. Und ich mache auch regelmäßige Besichtigungen und Abstimmungen, also während des Prozesses. Und wenn jetzt hier der Plan ist, dass ich hier nochmal irgendwie was einbauen möchte, dann wird es auch einfach gemacht. Also es wird dann geändert, die Anforderung wird geändert und berücksichtigt. Zum Beispiel kann es sein, dass ich mal im Dachgeschoss bin und ich möchte dieses ausbauen und dann stelle ich fest, mein Gott, ist irgendwie enger hier, als ich dachte und auch dunkler. Möchte ich vielleicht noch irgendwie ein zusätzliches Fenster oder sogar eine Gaube oder sowas einbauen, dann wäre das jetzt hier leichter möglich, als wenn ich eben vom Klassischen her komme und sage, das muss jetzt dann nochmal hier integriert werden, was ja doch ein relativ großer Eingriff nochmal ist. Also im Agilen ist es so, ich mache wirklich den Raum fertig, dann so mit meinen Grundannahmen, dann gehen alle durch, alle Beteiligten, schauen, passt mir das so, dann wird aufgenommen, nö, das machen wir noch anders, das machen wir anders und das machen wir noch anders. Und dann, und diese Schleife dreht sich so lange, bis alle zufrieden sind. Und dann wird erst weitergegangen.
Ja, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, jetzt versuche ich wieder das Ganze von der Haussituation auf auf eure Software rüberzuziehen. Das heißt, ihr habt schon eine konkrete Planung, welche Inhalte in die Software hineinkommen sollen. Es wird auch programmiert, es wird im Prinzip ein Raster hergestellt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ihr was fertig habt, gebt das raus und dann im Prinzip gebt ihr auch den Nutzern, den Anwendern die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Also einmal zum fertigen Teil, aber auch zu Teilen, wo die Anwender vielleicht sagen könnten, Mensch, das fehlt mir noch oder könnt ihr das noch machen? Ist das so von meiner Seite aus zumindest mal richtig verstanden worden?
Ja, fast auch korrekt. Okay. Ich würde mal so ein bisschen eingrätschen. Und zwar hatte ich vorher auch gesagt, dass es wichtig ist, dass die NutzerInnen hier ein Mitspracherecht haben. Und das ist eben bei der agilen Softwareentwicklung definitiv der Fall. Ein Beispiel wäre ein aktuelles Projekt von uns. Mhm. Das ist die Taxierung. Mhm. Das heißt, bevor wir dieses Projekt gestartet haben, haben wir eine Kundenumfrage gemacht, welches Feature sich am meisten gewünscht wird. Da haben wir mehrere Sachen zur Auswahl gehabt. Und da wurde dafür gestimmt von KundInnenseite, dass die Taxierung ein wichtiges Modul wäre, das gebraucht wird. Also als verbunden direkt mit dem Laborprogramm, um das dann direkt auch als Schnittstelle für die Kasse eben zu haben. So, und wir haben dann dieses Projekt auch gestartet, aufgrund des Kundenwunsches. Und mittlerweile ist es so, dass dieses Projekt zu einem großen Teil steht. Das heißt, wir haben begonnen mit einer sogenannten kleinsten funktionierenden Einheit. Das nennt man in der Entwicklung MVP. Und diese Einheit wird erstmal einer gewissen kleinen Pilotkundengruppe zur Verfügung gestellt zum Testen. Dann gibt es Feedback. Und dann wird erstmal dieses MVP eben so lange verbessert, bis es gut ist. Und dann gibt es die weiteren Ausbaustufen. Wenn ich jetzt mir die Taxierung anschaue, war unser MVP, dass man eine Rezeptur, eine Abfüllung taxieren kann. Es kann alles frei eingegeben werden. Am Ende habe ich einen Preis berechnet. Es ist fertig. So, was sind jetzt die Ausbaustufen? Das ist zum Beispiel, dass ich direkt im Anschluss an mein Herstellprotokoll taxieren kann. Das ist ja auch der sinnvolle Workflow, dass ich nicht nochmal alles eingeben muss, sondern dass gleich alles eingespeist ist. Das heißt, das ist eine Ausbaustufe. Dann, dass die geprüften Ausgangsstoffe und Packmittel im Programm direkt angeboten werden, sodass ich mir die reinziehen kann. Das ist eine Ausbaustufe. Die Cannabis-Taxierung ist eine Ausbaustufe. Und so gibt es ein paar Bereiche, die nach und nach dazu geliefert werden. Und die Pilotkunden, KundInnen, die hier auserkoren wurden, die dürfen das alles testen, bis wir natürlich irgendwann fertig sind und dann wird es allen NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Okay.
Das heißt, ihr haltet schon eine sehr enge Verbindung zu den Anwender und Anwenderinnen des Lab-Expert-Programmes.
Ja.
Wie kommen die eigentlich mit euch in Kontakt? Welche Möglichkeiten bietet ihr diesen Nutzergruppen dann mit euch wirklich zu kommunizieren?
Genau, also ich glaube, so der Weg schlechthin ist über unseren Kundensupport. Das heißt, wenn jemand aus der Apotheke eine Frage hat zum Programm selbst oder ein Feedback hat, das gerne an uns herangetragen werden soll oder auch einen Wunsch hat Richtung Feature, dann geht das alles über unseren Kundensupport, der auch sehr gut erreichbar ist, telefonisch oder eben per E-Mail.
Ich weiß auch, dass sie auch ein sogenanntes Forum anbietet. Das
Richtig.
Heißt, die Anwender können dort reinschreiben, wenn die Fragen zu euch direkt haben. Aber das Forum bietet dir auch den Anwenderkreisen untereinander, sich auszutauschen.
Richtig, ja. Das Forum bei uns auf der Plattform ist, also im Bereich von der Rezeptur gibt es ein eigenes Forum. Wir haben aber auch für diverse pharmazeutische Themen Foren. Aber im Bereich der Rezeptur jetzt haben wir ein spezielles Forum, in dem sich AnwenderInnen mit schwierigen Rezepturen oder auch mit Feedback oder Fragen an uns wenden können. Aber nicht nur an uns, sondern dieses Forum ist zum Austausch mit KollegInnen gedacht und auch mit ExpertInnen. Zum Beispiel sind auch die KollegInnen des DAC-NRF hier mit dabei und beantworten auch mal Fragen zu schwierigen Rezepturen. Aber das ist wirklich ein guter Platz, um sich auch also apothekenübergreifend austauschen zu können.
Das heißt, diese Tipps aus der Praxis für die Praxis
ist
ja eigentlich doch das, wovon, ich sage mal, auch dieser Austausch erlebt. Also es ist nicht nur so, dass das von euch ausgeht in die Richtung der Anwender, sondern dass die Anwender untereinander. Und ich denke mal auch, und das war ja auch so ein bisschen aus unserer Erfahrung noch, dass wir auch daraus die eine oder andere Anregung überhaupt bekommen haben, dass wir sagen, Mensch, die diskutieren über einen solchen Fall, wir können ihn noch nicht darstellen, also versuchen wir ihn doch ins Programm mit aufzunehmen.
Ja, richtig. Also wir, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Also finde ich das wirklich eine sehr gute Hilfestellung. Auch diese, ja, diese Möglichkeit, dass sich die Anwender untereinander vernetzen
Definitiv.
Können.
Und das ist natürlich auch alles gut dokumentiert. Mhm. Und wir nehmen uns auch wirklich jeden KundInnenwunsch zu Herzen und dokumentieren jeden Wunsch.
Okay.
So, ob es jetzt aus dem Forum ist oder aus unserem direkten Kundensupport, es wird alles gesammelt, natürlich dann auch kategorisiert. Und für im sogenannten Planning, also das ist auch wieder ein Teil der Softwareentwicklung, werden diese Wünsche besprochen und einsortiert. Also wann sie umgesetzt werden und ob sie umgesetzt werden. Es wird natürlich nicht alles umgesetzt, was sich gewünscht wird. Aber tatsächlich ist das die Grundlage unserer Entwicklung, das, was sich die Kundschaft draußen wünscht.
Stichwort Kundschaft. Wenn wir uns mal die Nutzergruppe in der Apotheke tatsächlich mal anschauen, sind es ja in der Regel PTAs, richtig? Die damit arbeiten. Klar, Apotheker, Apothekerinnen auch. Aber ich denke mal, die Rezepturen, das wissen wir ja alle, wird hier in der Hauptsache zumindest mal von den PTAs-Vorbereitungen hergestellt. Katharina, hast du noch ein paar Tipps für diese Zielgruppe PTA, um, sagen wir mal, rund um den Umgang mit einer solchen Software? Das heißt, was kann letztendlich das PTA-Leben in der Rezeptur so ein bisschen erleichtern bei einer Anwendung einer digitalen Lösung?
Ja, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Bereiche, in denen man sich die Arbeit noch weiter erleichtern kann, auch wenn es schon digital ist. Was mir auf jeden Fall sofort einfällt, ist bei uns im Programm die automatische Nummerngenerierung. Das heißt, die sollte man sich unbedingt einschalten. Das haben, weil man muss im Prinzip nicht manuell hier Nummern vergeben oder nochmal irgendwo extern dokumentieren. Das macht alles das Programm, druckt es auch später auf das Etikett, auf den Anhefter und dann ist das fertig. Was mir noch aufgefallen ist, dass viele Apotheken mittlerweile ein IR-Gerät nutzen, in denen manchmal auch die Prüfung ja separat stattfindet. Und manchmal empfiehlt es sich tatsächlich, dass man auf, also in der internen Chargennummer auch nochmal vielleicht das Wort IR mit hinein integriert, um einfach sofort zu wissen, okay, dieser Stoff ist IR geprüft. Also weil manche sagen, oh, ich sehe ja gar nicht mehr, wie das geprüft wurde. Das wäre so eine Möglichkeit. Man kann die Nummer nämlich händisch bearbeiten. Man sollte nur nicht die Nummer an sich verändern, aber man kann ein Suffix oder ein Präfix dran setzen. Das könnte zum Beispiel IR sein. Genau, also wenn man diesen Use Case hat. Dann ganz wichtig, speichern. Im Programm wird nicht automatisch gespeichert. Das führt manchmal zu Problemen, wenn man praktisch gerade in der Ausgangsstoffprüfung ist und sich hier alles schön eingetragen hat. Am Ende druckt man sich sein Protokoll aus, druckt sein Etikett und geht raus. Ist schlecht, weil dann ist es tatsächlich nicht gespeichert und diese automatische Nummerngenerierung zählt dann hoch, wenn einmal gespeichert wurde fürs nächste Mal. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch ein bisschen ein Problem bringt, wenn dann die gleiche Nummer vergeben wird. Also unbedingt am besten immer sofort einmal speichern und dann ist man safe, sage ich mal. Das wäre noch so ein Tipp. Und, das hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen, die Strukturierung in der Dokumentenarchivierung, dass sich alle auskennen. Und was auch viele noch nicht kennen, überraschenderweise, ist die Erneut-Herstell-Funktion bei uns im Programm. Das heißt, man kann über den Rezepturbereich und dann erneut herstellen, sich auf eine bereits hergestellte Rezeptur beziehen und auf deren Plausibilität und Herstellanweisung und landet sofort wieder im Herstellprotokoll. Also man muss nicht jedes Mal eine Plausi und eine Herstellanweisung machen. Genau, auch diese Funktion wollte ich nochmal erwähnen, dass es die gibt, weil die sehr praktisch ist. Das sind so ein paar kleine Tipps aus der Praxis.
Ja, erstmal vielen Dank dafür. Ich denke mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da die eine oder andere Idee nochmal mitnehmen können. Und wenn tatsächlich nachher nur noch auf dem Bildschirm ein Post-it überbleibt, wo drauf steht, speichern nicht vergessen.
Ja.
Kommen wir mal von dem Alltag mal so ein bisschen in die visionäre Richtung. Also, was, wie, wodurch, womit, wie auch immer, stellst du dir die Apothekenzukunft in Bezug auf Digitalisierung, Laborrezeptur vor? Wie ist so deine Vorstellung von einem Workflow der Zukunft?
Also grundsätzlich denke ich, dass wir, natürlich habe ich was im Kopf, aber das ist auch gar nicht mehr alles so weit entfernt, dass ich jetzt sage, dass ich hier wahnsinnig Science-Fiction malen muss. Weil Grundsätzlich wünsche ich mir in meinem Wunschkonzert, dass die Prozesse von der Verschreibung bis zur Auslieferung digital bzw. ohne Abbrüche sind. Und dass hier ein Arbeitsflow durchgängig vollzogen werden kann. Das heißt praktisch, dass wir keine Digitalabbrüche mehr haben, also dass nicht an irgendeiner Stelle nochmal irgendwas ausgedruckt werden muss. Und es sollte auch nicht nötig sein, dass noch eine Neueingabe in ein zweites Programm wieder stattfinden muss. Das ist ja auch wieder wie so ein Umsteigen im Zug. Das wollen wir auch vermeiden, wenn es irgendwie geht. Sondern es sollte möglichst am Stück laufen. Es kann nicht ein Programm alles. Von daher ist es wichtig, dass mehr Arbeit investiert wird in Schnittstellen. Und zwar in qualifizierte Schnittstellen, die eben auch programmübergreifend arbeiten und somit diesen Workflow auch herstellen können. Und ja, im Bereich der Apotheke und der Rezeptur wäre es jetzt so, es kommt per E-Rezept eine Rezeptur in die Apotheke. Das Kassenprogramm würde sofort erkennen, dass es sich um eine Rezeptur handelt. Und auch wenn KundIn schon da ist, sind einige Fakten oder Informationen schon mal abzuklären, die später schwierig werden. Zum Beispiel, also ich nenne nur die patientenindividuelle Plausibilität, dass es möglich ist, einfach in diesem Moment schon einzutragen, was hier abgeprüft wird. Ne? Also zum Beispiel Allergien, Begleiterkrankungen, Schwangerschaft. Sowas kann man vielleicht später nicht mehr so gut sehen, auch gerade wenn es vielleicht keine Stammkundschaft ist. Wenn ich praktisch hier schon sehe, was es ist, also was es für eine Rezeptur ist, was ich für einen Menschen vor mir habe, tue ich mich auch leichter, hier eine Einschätzung zu geben, zum Beispiel für die Herstellzeit. Und so letzten Endes ist es dann wichtig, dass ich hier meinen Bereich abschließe, komplett digital, nicht irgendwas ausdrucke, handschriftlich Zettel schreiben muss und ins Labor hintergebe, sondern digital bleiben, ans Laborprogramm senden. Und dann im Laborprogramm selber wäre es super, wenn diese Verordnung aufgeht und dann gleich schon automatischer Abgleich stattfindet. Das heißt, wir haben automatisch ein Durchsuchen all unserer Datenbanken für Rezepturen, zum Beispiel der Rezepturenfinder des DRCNRF oder die eigenen Rezeptureingaben. Das heißt, ich bekomme im besten Fall schon ein Match mit einer bereits hergestellten Rezeptur und kann mir gleich die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser ehemaligen Rezeptur als Vorlage nehmen. Oder aber ich habe keinen Match und kriege aber schon mal Empfehlungen zur Plausibilität und Herstellanweisungen. Das heißt, auch das passiert schon automatisch und mit Vorschlägen. Wichtig ist einfach nur, dass immer klar bleibt, was ist die Grundverordnung, also dass die Transparenz gewährleistet ist, was ist die Grundverordnung und was ist der Vorschlag. Genau. Und dann wäre es schön, wenn man auch digital Aufgaben innerhalb dieser Rezeptur weiterverteilen kann. Das heißt, ich kann, also Kollegin A, sage ich mal, kann schon mal die Plausi vorbereiten, dann fertig, Stempel an Kollegin B, die das Ganze freigibt, weitergeben. Und so sollte immer sichtbar sein, was der Bearbeitungsstatus ist und wo weitergearbeitet werden kann. Und letzten Endes lande ich dann bei der Herstellung. Das heißt, ich habe dann meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich natürlich sofort digital sehe. Ich muss nur noch herstellen und meinen Prozess nicht mehr unterbrechen mit irgendwo hier irgendwas nachblättern oder herholen, sondern das ist alles da. Die Geräteanbindung haben wir bereits. Dann, was natürlich noch ganz schön wäre, aber das ist so in meinem Kopf, sind so automatische Spendersysteme für gängige Stoffe wie die Basiscreme, dass man sich so ein bisschen dieses ganze Gespachtel spart. Aber das ist ja ein Wunschkonzert hier, von daher auch eine automatische Verbrauchserfassung wäre wünschenswert und Lagerhaltung, sodass, das geht zu Ende, da ist vielleicht ein Fühler drin in der Packung und dann kann gleich nachbestellt werden. Genau, und schön wäre natürlich auch, wenn dann am Ende, beziehungsweise das ist ja eigentlich jetzt schon der Fall, dass am Ende dann auch sofort in die Taxierung übergegangen werden kann. Das heißt, es wird anhand der Angaben, die wir schon haben, ein Preis ermittelt, der kommt sofort wieder zurück in die Kasse, in die Abgabe, Hashcode wird erstellt, raus damit, Sache verpackt, fertig. Genau, also es ist, wie gesagt, viele Dinge sind schon so. Also es ist jetzt wirklich nicht so ein Zukunftskonzert, wo ich sage, oh mein Gott, das hätte ich mir nie vorstellen können. Aber manche Dinge sind doch noch so ein bisschen abgehakt, aber ja, daran arbeiten wir.
Als du das so geschildert hast, hatte ich so einen kleinen Roboter vor mir im Kopf, der dann so in der Rezeptur so die einzelnen Standgefäße holt und zusammenmischt. Aber ich glaube, wir sollten bei der Stelle nochmal betonen, dass alle Digitalisierungswege nicht dazu führen sollen, zumindest mal nicht aus unserer Sicht, dass PTAs dadurch ersetzt werden oder überhaupt Mitarbeiter in der Apotheke dadurch ersetzt werden, sondern genau, dass die Arbeitskraft und die geistige Arbeitsleistung dieser Menschen unterstützt wird und dass sie sich wirklich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Wobei, da kommt mir ein, ja, ich sag mal so ein Stichwort, so ein Mythos-Titel kann man ja fast schon sagen, der überall seit Jahren jetzt fast jeden Tag durch die Presse gejagt wird, die berühmten zwei Buchstaben, KI. Wie siehst du das denn mit dieser KI in der Apotheke?
Auf jeden Fall positiv.
Okay.
Genau, also ich bin auf jeden Fall große Freundin von Automatisierung und von Vereinfachung von Prozessen, die, wenn man sie manuell machen würde, einen großen Aufwand bedeuten. Und ja, KI ist in aller Munde und bereits in ganz vielen Branchen und Bereichen auch im Einsatz. Und ich sehe das definitiv auch in unserem Bereich. Und ja, ich freue mich tatsächlich auch, dass ich in einer Zeit lebe als Arbeitskraft und diese Entwicklung mit begleiten darf.
Da können wir gerne mal beim nächsten Podcast mal drüber reden, was du da dir genau vorstellst.
Sehr gerne.
Ja, mit diesem visionären Blick in die digitale Zukunft schließen wir diese Podcast-Folge ab. Und wir merken, dass dieses Thema noch viele, viele spannende, vor allen Dingen auch wichtige Aspekte mit sich bringt, worüber man ja sehr gerne und sehr charmant diskutieren kann. Liebe Katharina, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für diesen Austausch, für deine Einblicke in die Entwicklung. Ich glaube, der eine oder andere hat auch ganz andere Vorstellungen bis jetzt gehabt, wie so eine Software überhaupt entsteht. Und vor allen Dingen für deine wichtigen und sehr hilfreichen Praxistipps.
Ja, herzlichen Dank für die tolle Zeit hier bei meinem allerersten Podcast.
Okay.
Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in dieser Runde auch nochmal wiedersehen.
Ja, dann sage ich von meiner Seite aus Tschüss und dir, Katharina, wünsche eine gute Heimfahrt.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Diese Folge wurde begleitet von Katharina Michelis und Heinz Krag. Über eine 5-Sterne-Bewertung und Ihr Feedback freuen wir uns. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag des Monats auf eine neue Folge. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.